Das ist wichtig, nimmt in der Hinsicht allerdings einen Teil ein von dem, was ich euch heute präsentieren möchte. Als erstes möchte ich mal mit der Ernährung im Trainingsalltag, mit einer sportgerechten Ernährung auseinandersetzen. Dann das Ganze eben mit der Stoffwechselaktivität von unserem Körper vergleichen. Und was bei dem Ganzen eben auch nicht zu unterschätzen ist, wie steht das ganze Verhältnis dann aus, wenn wir dann zusätzlich noch was dazu trinken. So fangen wir an eben mit der Ernährung im Trainingsalltag. Ernährung, wenn man das nochmal runterbricht, unsere Nahrungsmittel bestehen von den sogenannten Makronährstoffen aus drei großen Kategorien. Das sind einerseits die Kohlenhydrate, auch Carbs im Englischen genannt, Proteine und Fette. Und hierbei empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine Nährstoffaufteilung für eine ausgewogene und gesunde Ernährung, die da heißt, dass man 55% seiner Ernährung mit Kohlenhydraten abdecken sollte, 30% über die Fette und 15% über die Proteine. Ob das aber dann tatsächlich immer sportgerecht ist, bleibt dann nochmal abzuwarten. Hierzu dient dann eben die Nahrung als so eine Art Treibstoff. Also wir nehmen diese Sachen auf, um in unserem Körper Energie zu produzieren. Energie ist hierbei das ATP, das sogenannte Adenosintriphosphat. Und je nachdem, welchen Nährstoff wir zu uns nehmen, hat der einen gewissen Energiegehalt, der eben in Kalorie oder auch Kilojoule ausgedrückt wird. Hierbei ist eine Kalorie die Menge, die erforderlich ist, um 1 Gramm Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad zu erwärmen, falls man das mal bei Wer wird Millionär braucht oder so. Man sieht hier ganz klar, dass die Fette eigentlich die Nährstoffe sind, die den höchsten Energiegehalt haben. Und das ist auch wieder relativ interessant, wenn man bedenkt, unser menschlicher Körper, wie der eigentlich aufgebaut ist und wie der sich auch entwickelt hat. Denn die Nahrungskomponenten, die unsere Vorfahren hauptsächlich zu sich genommen haben, waren eben tierische Fette und Proteine, aber auch komplexe Kohlenhydrate aus Pflanzen. Wenn man dem gegenüber jetzt unseren Körper stellt, dann haben wir da verschiedene Speicher. Das wäre einmal das Glykogen. Glykogen ist eigentlich nur Kohlenhydrate im Körper, in Muskeln und Leber abgespeichert. Das ist eine Energiemenge, das sind ca. 2000 Kilokalorien. Demgegenüber steht unser Körperfett, das sind knappe 100.000 Kilokalorien. Also da so ein bisschen die Wertigkeit miteinander abzugleichen. Vor allem, wenn man dann ein kleines Rechenbeispiel damit durchmacht. Jetzt nehmen wir mal einen Läufer mit 75 Kilogramm und einem 10%igen Körperfettanteil, so wie jetzt einer wäre. Also habe ich einen Fettspeicher von 7,5 Kilogramm. Wenn ich da jetzt diese Energiemenge von 9,3 Kilokalorien pro Gramm reinrechne, dann habe ich eine Energiemenge von knappen 70.000 Kilokalorien. Und wenn man jetzt dem gegenüberstellt, bei einem lockeren Dauerlauf von einer Stunde, da verbrate ich ca. 750 Kilokalorien, also kann ich da gut über 90 Stunden in der Theorie damit laufen. Und dementsprechend sollte man vielleicht einfach die Nahrungsempfehlungen, die Stoffwechselanforderungen einfach nochmal mehr auf diesen Ausdauersport, den wir betreiben, abgleichen. Beim Energiestoffwechsel entsteht als Nebenprodukt einerseits Wasser, das heißt, wir fangen dann an zum Schwitzen, Wasser abzugeben, und auf der anderen Seite auch Kohlenstoffdioxid. Das wird abgeatmet. Dementsprechend gibt es von all unseren Stoffwechseln, die da im Körper ablaufen, aber eigentlich zwei große Kategorien. Einerseits die Stoffwechsel, die mit Sauerstoff ablaufen, die werden als aerob bezeichnet, und demgegenüber dann so on top draufgesetzt an Stoffwechsel, wo man keinen Sauerstoff mehr hernehmen kann. Und das sind dann eben die Kohlenhydratstoffwechsel, die für schnelle Energiebereitstellung hergenommen werden. Und dabei entsteht dann unter anderem auch das Laktat. Ja, das ist ja allseits berüchtigt. Laktat wird eben typischerweise in einem Leistungstest über das Blut abgenommen und gemossen. Und so ein Leistungstest schaut dann eben so aus, dass ich in einem ansteigenden Belastungsprotokoll schrittweise eben Geschwindigkeit und der Widerstand steigere, bis der Athlet ausbelastet ist. Eine Laktatkurve könnte dann in etwa so ausschauen, das wird eben nach jeder Stufe, wird es dann abgenommen, die Konzentration darin bestimmt. Und ausgehend von diesem Verlauf sieht man eben, es gibt da jetzt so zwei Knickstellen und an denen werden physiologische Schwellen eingezeichnet. Einerseits die aerobe und die anaerobe Schwelle und markiert eigentlich diese Übergänge in den Stoffwechselaktivitäten von unserem Körper. In Bezug auf Laktat heißen die natürlich dann Laktat-Threshold, stimmen aber eben mit diesen aeroben und anaeroben Schwellen relativ gut überein. Unterhalb dieser ersten aeroben Schwelle soll vorrangig der Fettstoffwechsel aktiv sein. Zwischen den beiden Schwellen dann so ein Gemisch aus Fett und Zucker und oberhalb dann eigentlich nur mehr der Kohlenhydratstoffwechsel, also vorrangig. Wie das Ganze aber dann genau ausschaut, das kann man deutlich detaillierter mit einer Spiroergometrie, also einer Atemgasanalyse, feststellen. Und hier kann man dann eben abgleichen, wenn man den Kohlenhydratverlauf ansieht, dass das mit dieser Laktatkurve relativ gut auch übereinstimmen kann. Also die steigt dann auch irgendwann an und erreicht ein Maximum. Allerdings in der Spiroergometrie-Auswertung haben wir das gleiche Protokoll, allerdings dann zusätzlich noch den Fettstoffwechsel hier mit der roten Linie. Diese werden aus dem Verhältnis von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid in meiner Atemluft bestimmt. Und man sieht jetzt hier, dass es diese Überkreuzung, wo Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel sich eigentlich ablösen, wird diese erste aerobe Schwelle gesetzt. Und hierbei muss ich mich dann von meiner Trainingsanforderung dann fragen, was will ich denn eigentlich erreichen? Was will ein Ausdauersportler machen? Und das erste Trainingsziel ist eigentlich per se, ich möchte meine Grundlagenausdauer verbessern. Das heißt, diagnostisch ausgedrückt, ich möchte meine aerobe Schwelle weiter nach rechts rüber verschieben. Und wenn ich dann mit so einem Athleten arbeite, dann könnte es dann nach ein paar Monaten vielleicht so ausschauen. Es ist einfach diese Überkreuzung deutlich später, bei einer deutlich höheren Intensität passiert. Das zweite Ziel, das ich dann habe, ist eben, dass ich in diesem Bereich einen deutlich höheren Anteil von meinem Fettstoffwechsel hernehme. Das heißt, dass ich einfach ökonomischer unterwegs bin, die Kohlenhydrate einspare für die nachfolgenden höheren Belastungen. Das dritte Trainingsziel wäre dann eine Verschiebung der zweiten, also der anaeroben Schwelle, um einfach höhere Leistungen, höhere Geschwindigkeiten laufen können. Und eben diese Belastungen dann auch auszuhalten. Entsprechend den Schwellen werden dann auch verschiedene Trainingsbereiche gesetzt und definiert. Hierbei zielen diese Bereiche eben auch auf verschiedene Anpassungsmechanismen im Körper und werden eben im Training mit verschiedenen Gewichtungen gesetzt. Ein relativ, und die lehnen wir jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil das ist natürlich sehr individuell, aber ein generelles Konzept und übergreifend in den meisten Ausdauersportarten ist eben, dass ich 80% meines Trainingsumfangs eher im Grundlagenbereich trainieren sollte und dann on top eigentlich die 20% im hochintensiven Bereich abwickeln möchte. Das hat einerseits den Hintergrund, ich möchte natürlich meinen Fettstoffwechsel aktiv bringen, immer weiter verbessern und auf der anderen Seite dann auch noch fit genug sein, dass ich diese letzten 20% im hochintensiven Bereich dann auch wirklich hochintensiv laufen kann. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, was soll denn in diesen Trainingsbereichen, einmal diesen aeroben Bereich und andererseits diesen anaeroben Bereich, was passiert da mit meinem Stoffwechsel? Dementsprechend ist dann natürlich auch interessant, was sollt ihr denn da zu mir führen? Denn eine Kohlenhydrataufnahme mindert erst einmal die Fettverstoffwechselung. Die Fettoxidation heißt es hier. Denn der Treibstoff, der am ehesten verfügbar ist, also das, was ich mir im Endeffekt während dem Training reinhaue, das wird dann natürlich auch als erstes umgesetzt, weil es wäre ja blöd, wenn ich mir was zuführe und dann nimmt das gar nicht her. Hinsichtlich meiner allgemeinen Ernährung ist dann aber eben interessant, gilt dann diese Empfehlung dieser DGE noch für Ausdauersportler, wenn denn eigentlich die Leistung ganz woanders erbracht werden soll. Denn prinzipiell rankt sich ja, oder hat man als Läufer schon immer so im Kopf, denn ja, ich brauche ja Kohlenhydrate, um tatsächlich Leistung zu bringen. Und das stimmt auch. Kohlenhydrate brauche ich, um beim Wettkampf alles geben zu können. Und auch bei Tempotrainings bin ich auf meinen Kohlenhydratstoffwechsel angewiesen. Allerdings, eine Ernährung mit genügend Fett und aber auch Eiweiß, das verbessert eben den Stoffwechsel in meiner Basis und stärkt auch das Immunsystem. Denn auch wenn die Fette mit ihrem Namen so ein bisschen an Schrei weg haben, dass sie vielleicht Fett machen könnten, ist es doch so, dass die Fette wirklich einen Rundumschutz für unseren Körper, hier reden wir natürlich von gesunden Fetten, bieten. Und weil sie am Aufbau von der Zellmembran beteiligt sind, sie unterstützen unser Immunsystem, weil sie eben verschiedene Vitamine transportieren und auch Hormone mitproduzieren. Außerdem streiten wir eben einen sehr großen Teil unserer Energiegewinnung aus Fett. Macht es dann vielleicht Sinn, dass Sie als Ausdauersportler meine Ernährung deutlich mehr auf Fett ausrichten sollte? Denn auch wenn ich mich mit leeren Kohlenhydratspeichern, immer schlapp im Training fühle, braucht es vielleicht so eine gewisse Anpassung an dieses ganze System, an dieses ganze neue Training und sollte natürlich auch nicht so schwarz und weiß betrachtet werden. Eine Empfehlung wäre zum Beispiel, dass wenn ich lockere Trainingseinheiten mache, einfach mich mit mehr Fett und dafür vielleicht weniger Kohlenhydraten ernähren sollte, um einfach diese Anpassungsreaktion hier hervorzurufen. Auf der anderen Seite, wenn ich intensive Einheiten laufe, dass ich dann vielleicht mehr Kohlenhydrate zuführe. Ein Buch, das hierbei sehr gute Ratschläge gibt, wäre die Fast-Formel von Dr. Feil. Gerade weil es eben die Frage ist, ja, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, bei uns gibt es hauptsächlich Nudeln, Brot und solche Geschichten, wenn ich mich da jetzt mehr von Fett ernähren möchte, was kann ich denn da zu mir nehmen? Gibt dieses Buch eigentlich ein paar gute Empfehlungen, also Tipps, wie man das quasi machen könnte. Und hier eben einfach auch nochmal der Hinblick auf unsere Leistungszusammensetzung, wo wir trainieren, welcher Stoffwechsel wo aktiv ist. Und dementsprechend gibt es eben auch schon Ansätze, wenn ich weiß, was trainiere ich und wie lange geht es, weil Dauer und Intensität des Trainings bestimmen ja hauptsächlich die Anpassungsreaktion. Aber ich kann es dann natürlich mit meiner Ernährung schon ein bisschen unterstützen und dementsprechend auch auf den physiologischen Fokus, den wir ganz am Ende haben, einfach nur mal ein bisschen besser ausrichten. Das heißt, wenn ich 80% meines Trainings im Grundlagenbereich verbringe, sollte ich vielleicht da auch die Fette mit reinnehmen. Für die restlichen 20% dann natürlich Kohlenhydrate vorher laden, um einfach die Intensität da aufrechterhalten zu können. Und damit kommen wir dann eben zum Wettkampfgeschehen, weil hier bin ich auch relativ intensiv unterwegs. Und da macht es dann natürlich schon Sinn, dass ich Kohlenhydrate zu mir führe, Kohlenhydrate lade. Denn eben mit steigender Intensität werden immer mehr Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung herangezogen, weil dadurch einfach vom Stoffwechseltypus an sich einfach schneller Energie verfügbar ist. Außerdem haben wir auch so ein paar reine Glukoseverbraucher, wie zum Beispiel unser Nervengewebe, also unser Hirn, würde irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn ich nur Fette zu mir nehme und Kohlenhydrate komplett weglasse, das Spiel funktioniert auch nicht. Außerdem würde mit zunehmender Dauer der Belastung der Anteil an Kohlenhydraten auch immer weiter zurückgehen. Also wir haben eben einen gewissen Anteil an Muskelglykogen. Und wenn ich jetzt zur intensivere Intensität ansetzt, hier ist es ein Radfahren mit 70-75% der maximalen Sauerstoffaufnahme, dann nimmt eben dieses Level ganz unten in der das Muskelglykogen nimmt immer weiter ab. Es wird dann ins Blut übertragen, das ist die Plasmaglucose. Und ab so 2 Stunden kippt eigentlich dieses ganze System. Da müssen die Fette dann einspringen, weil meine Speicher einfach leer sind. Und hier bei diesem Trial, oder bei dieser Studie, wo eben diese fixe Intensität gefahren wurde, war dann einfach nach 3 Stunden Schluss für die meisten Leute, also im Durchschnitt, weil die Intensität nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Wenn ich jetzt gegenüberstelle, wenn ich kontinuierlich Kohlenhydrate zu mir nehme, ist natürlich das Level im Blut von meiner Plasmaglucose konstant und dementsprechend kann auch die Intensität länger aufrecht erhalten werden. Weil ich es gerade von Speichern gehabt habe, wir haben in unserem Muskel Glucose gespeichert als Glykogen, aber eben auch in der Leber. Allerdings sind eben die Speicher nicht allzu groß, also wir haben da 350 bis 800 Gramm im Muskel und 70 bis 80 Gramm in der Leber. Das ja, sind so eben diese 2000 Kilokalorien, reicht dann eben so bis zu 2 Stunden. Das heißt, da müssen wir eben immer zuführen. Und wenn man jetzt Kohlenhydrate untersucht und in ihrer Zusammensetzung anschaut, da gibt es eben verschiedene Zusammensetzungen. Es sind einmal die Monosaccharide, also Einfachzucker. Davon gibt es Glucose, das ist der Traubenzucker, Fructose, Fruchtzucker und die Galactose, das ist der Schleimzucker. Und aus diesen sind dann diese anderen Zuckerkategorien, die Saccharide, Oligo- und Polysaccharide, also Mehrfachzucker, zusammengesetzt. Es müssen erst diese längerkettigen Zucker, müssen in unserem Körper erst einmal aufgespalten werden, dass die übertragen werden können. Denn nur diese Monosaccharide, Glucose und Fructose können tatsächlich im Dünndarm aufgenommen, heißt resorbiert werden. Und das funktioniert über verschiedene Transporter. Wir haben einerseits Glucose über den sogenannten SGLT1 transportiert mit einer Rate von 60 Gramm pro Stunde. Demgegenüber ist dann die Fructose, die nutzt einen anderen Transporter, den Blut-5, und wird mit einer Rate von 30 Gramm pro Stunde übertragen. Daraus ergibt sich dann eben eine Gesamtmenge von 90 Gramm pro Stunde, das man vielleicht schon mal gehört hat, wo man so hinkommen könnte mit seiner Kohlenhydrataufnahme während einem Wettkampf und dementsprechend auch ein Mischverhältnis von 2 Anteilen Glucose zu 1 Anteil Fructose. Bitte.
Welcher Sorte Zucker würde dann Honig gehören?
Honig meine ich.
Also wenn ich jetzt mehrere Stunden unterwegs bin, manchmal macht man den Tee und ich dann Traubenzucker und Honig rein.
Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde sagen, das ist Glucose. Mhm. Weiß da jemand anders mehr?
Fructose.
50-50. Ja. Okay, danke. Und diese Zusammensetzung hat sich auch in verschiedenen Sportarten und verschiedenen Studien schon bewährt. Hier haben wir einen 40 Kilometer Time Trial auf dem Fahrrad. Und da war es eben so, dass wenn ich eine Kohlenhydratmischung von 60 Gramm Glucose zu 30 Gramm Fructose zunehme, war die Zeit der Probanden deutlich schneller, als wenn die 90 Gramm Glucose zu sich nehmen mussten. Nur schlechter sah es aus, wenn sie gar nichts gekriegt haben. Da wurden die Zeit nur ein bisschen langsamer. Allerdings, und wenn wir uns jetzt mit den Nahrungsmitteln, die wir so während dem Trail, während dem Wettkampf zu uns nehmen sollen, muss man sich natürlich eben mit dem Kohlenhydratanteil von diesen Nahrungsmitteln auseinandersetzen. Und das ist gar nicht so einfach, denn hier müsste man erst schon mal in die Nährstofftabelle reinschauen. Da steht dann natürlich, okay, Kohlenhydrate sind da jetzt 74 Gramm auf 100 Gramm von diesen Nahrungsmitteln. Und davon Zucker sind 37 Gramm. Davon Zucker heißt aber nur, das sind Einfachzucker. Also davon, was davon Glucose und Fructose ist. Und jetzt haben wir dann natürlich da Diskrepanz von knappen, ja, nochmal 37 Gramm. Und dementsprechend stellt sich die Frage, was ist denn dann der Rest davon? Und da muss man dann tatsächlich in die Zutatenliste reingehen und sich alle Zucker raussuchen, die da mit drin sind. Und wenn man da jetzt schaut, da wäre Rohrzucker drin, Saccharose, die ist zusammengesetzt auch aus Glucose und Fructose, weil es ein Zweifachzucker ist. Und dann haben wir noch Maltodextrin, das sind längerkettige Glucose-Moleküle. Da kommt man vielleicht hin, aber man weiß es im Endeffekt einfach nicht, was in diesen Nahrungsmitteln dann wirklich drin ist, auch von der, vom Verhältnis her. Aber prinzipiell kann man annehmen, okay, wird schon irgendwie was. Schwierig wird es bei der Ernährung dann eigentlich nur, wenn man sich damit noch auseinandersetzen muss. Der muss ja auch noch trinken. Also das sollte auch irgendwie rein, vor allem weil wir öfter mal mit ja, Kohlenhydratmischungen in unseren Getränken unterwegs sind. Beim Thema Flüssigkeitshaushalt oder Wasseraufnahme ist es ganz klar, weil wir Menschen, wir bestehen ja schon zu nahezu 70% aus Wasser. Dementsprechend haben wir auch einen kontinuierlichen Flüssigkeitsbedarf. Und so Pi mal Daumen kann man das eigentlich mit dem Energiebedarf pro Tag decken. Das heißt, wenn ihr am Tag 2400 Kilokalorien umsetzt, solltet ihr dementsprechend nur 2,4 Liter trinken. Und da jetzt dann auch gerade so für kontinuierliches Training und sowas angedacht. Je mehr Energie ich natürlich über den Tag umsetze, also wenn ich jetzt eine Stunde laufen gehe und mein Energiebedarf erhöht sich um 750 Kilokalorien, sollte ich auch dementsprechend vielleicht nochmal 750 Milliliter on top draufsetzen, um das einfach zu decken. Denn die Flüssigkeit ist natürlich auch mit, hängt mit unserer Leistungsfähigkeit zusammen. Hier haben wir jetzt einen Vergleich von zwei Gruppen. Die wurden einmal mit und einmal ohne Flüssigkeitszufuhr aufs Radl gesetzt. Die obere gestrichelte die Linie zeigt dann eben an, okay, das, die Intensität wird höher ab höher ein bisschen höher, die Herzfrequenz steigt, wohingegen sie bei der unteren Gruppe, die durchgehende Linie, die haben die ganze Zeit was kriegt. Man muss dazu sagen, das ist in hohen Umgebungstemperaturen getestet worden und da macht sich einfach eine Flüssigkeitszufuhr unglaublich bezahlt. Denn eine Abnahme von 1% in unserem Flüssigkeitshaushalt bewirkt schon eine Leistungsminderung von knappen 10%. Das ist übertrieben aufklagen, aber hat natürlich eben leistungsmindernde Wirkung. Das Problem dabei ist auch, das äußert sich nur in leichtem Durst, wenn man jetzt 1% Flüssigkeit verliert. Das heißt, trinken, trinken, trinken. Denn der Flüssigkeitsverlust ist nicht nur schlecht, sondern hat natürlich auch seine positiven Seiten, wenn man bedenkt, wir müssen ja schwitzen, um unsere Körperwärme zu regulieren. Und auch hier kann man sich mit so ein paar Zahlen versuchen zu behelfen, denn wenn ich bis zu 0,5 Liter pro Stunde an Schweiß verliere, dann ist das noch nicht einmal groß sichtbar. Erst so ab einem Liter pro Stunde fängt man dann an, so leichte Schweißperlen auf der Haut zu sehen und über 2 Liter pro Stunde, da tropft dann der Schweiß richtig von der Haut. Das ist natürlich auch wieder abhängig von den Umgebungstemperaturen und auch der Luftfeuchtigkeit. Wenn wir schwitzen, hat das auch was mit unserem Trainingszustand zu tun, denn je besser ich trainiert bin, umso mehr Schweißdrüsen habe ich, meine Wärmeregulation funktioniert deutlich besser und ich habe auch tatsächlich eine geringere Elektrolytkonzentration in meinem Schweiß. Aber das ist sehr interessant, weil einfach festgestellt wurde, mit zunehmender Dauer, wo ich schwitze, wird da immer mehr Natrium und Chlorid, also Salz, reinpackt. Also Sachen wie Magnesium und Calcium wird dem Körper eher zurückgehalten. Also der macht es schon auch automatisch, dass der versucht, das so ein bisschen zu regulieren, weil er eben weiß, okay, Magnesium und Calcium, das wird einfach nicht so gut von unserem Körper aufgenommen. In Ruhe sind es da unten 30% und 35%, was von dem, was wir uns reinschmeißen, tatsächlich ankommt. Wenn ich jetzt Wasser aufnehme, dann ist es natürlich auch bis zu einem gewissen Maß beschränkt, was ich da tatsächlich in mich reinkriege. Man muss da eben beachten, dass alle 10 bis 60 Minuten passiert so eine Magenentleerung, wo dieser Inhalt aus dem Magen weiter in den Darm geleitet wird. Und außerdem gibt es dann Absorptionsmaximum von 6 bis 800 Milliliter pro Stunde. Und hier sind wir dann eben auch wieder bei dieser Kombination. Das heißt, wenn ich in meinem Glas Wasser drin habe und ich haue mir zusätzlich dann nur ein Gel rein oder habe ein ISO-Getränk oder trinke mal eine Cola, muss man natürlich eben beachten, was macht jetzt dieser Kohlenhydratanteil, den ich da aufnehme, mit meiner Magenweiterleitung. Man hat festgestellt, wenn man diese verschiedenen Kohlenhydratzusammensetzungen miteinander vergleicht, dass Wasser eben irrsinnig schnell aufgenommen wird. Also die Kurve geht sehr stark nach unten, nach einer Stunde ist das eigentlich wirklich alles weitergeleitet. Hat man da jetzt Kohlenhydrate mit drin, einen gewissen Anteil an Glucose, dann verzögert sich das ein bisschen, aber es wird immer noch gut aufgenommen. So sehr hoch kohlenhydrathaltige Getränke, wie es jetzt zum Beispiel Cola ist, Cola wird so mit 12-15% Kohlenhydraten angesetzt, dann verlangsamt sich da eben diese Magenweiterleitung einfach deutlich. Und wenn man diese 6% Glucosemischung in der Grafik sieht, entspricht es einem Verhältnis, das auch als isotron bezeichnet wird, also das mehr oder weniger der Zusammensetzung des Körpers oder unseres Blutes dann entspricht. Und hier sind wir dann eben bei diesem osmolarischen Prinzip. Denn eine isotone Lösung, die wird in der Hinsicht dafür hergenommen, dass man sowohl an Flüssigkeitsverlust sehr schnell ausgleicht, weil einfach diese gelösten Teilchen gleiche Konzentration haben wie das im Blut. Wenn ich jetzt weniger auf der linken Seite Das wäre dann eher so das Wasser, also deutlich mehr Flüssigkeit als gelöste Teilchen, kommt dann natürlich auch deutlich mehr Flüssigkeit an, verändert dann aber die Konzentration von meinem Blut, was die Kohlenhydratanteile angeht. Auf der anderen Seite, wenn ich ein sehr hypertones Getränk habe, wie jetzt zum Beispiel Cola, sind sehr viel mehr gelöste Teilchen als Wasser mit Dennoch. Das heißt, um diese Teilchen darüber zu kriegen, ziehen wir eigentlich selber das Wasser wieder aus dem Körper. Und das wäre dann eben die Frage, ob das dann noch zielführend ist für einen Ausdauersportler, währenddessen Cola zu trinken. Das Ganze ist natürlich nicht immer billig.
Wäre quasi auch der Fall, es wird ja im Moment immer mehr über Kohlenhydratgetränke auch versucht herzukriegen. Nämlich irgendwie mit Scourge oder so 100 Gramm Kohlenhydrate auf eine Flasche reinkriegt auf 500 Milliliter. Ist ja gerade das gleiche Problem da. Also man trinkt ja quasi die Kohlenhydratmischung, aber gleichzeitig entzieht man sich trotzdem Wasser. Oder trotzdem hat man das Problem, dass man theoretisch den Körper nicht mit so viel Flüssigkeit versorgt, weil die Magenentleerung bzw. die Versorgung, das zwar weitergeleitet, die Flüssigkeit ja zu lange dauert hat. Im Gegensatz zu, wenn ich reines Wasser trinken würde.
Genau, und da ist es im Endeffekt dann auch eben die Frage des Verhältnisses. Also was kriege ich an Flüssigkeit tatsächlich weiter, was kann dann auch aufgenommen werden und wie es hier dann eben auch steht, wie schaut das Ganze überhaupt von den Bedingungen aus? Weil wenn ich wahnsinnig viel schwitze, verliere ich ja per se schon Flüssigkeit. Das heißt, da ändert sich dann wieder dieses ganze Verhältnis und so ein isotones Getränk muss dann gar nicht mehr unbedingt isoton wirken. Weil wenn ich denke, es hat eine irrsinnige Hitze, 30 Grad, und ich verliere, dann muss ich ja schauen, dass ich deutlich mehr Wasser eigentlich irgendwie reinkriege. Auf der anderen Seite, wenn es kalt ist, im Winter oder so, da kann man durchaus einmal auch zu einem Cola-Getränk greifen, um einfach die Leistung damit dann noch so ein bisschen anzuheizen. Und das macht das Ganze dann natürlich so ein bisschen kompliziert, wo man dann auch auf seinen Körper einfach hören muss, was kriege ich jetzt irgendwie rein und was macht tatsächlich dann auch noch Sinn.
Ganz kurz, wie stark hängt die Osmolarität von den Salzen ab und weniger von den Kohlenhydraten? Sind die Salze eher maßgeblich für die Osmolarität?
Ja, auch, weil Osmolarität wird ja im Endeffekt auch mit den Salzen bestimmt. Also Osmolar oder Isoton kommt ja per se aus dem Krankenhaus mit der Kochsalzlösung. Das ist genau das Gleiche. Man versucht über diese Lösung auch ziemlich viel Wasser und auch Nährstoffe in den Körper reinzubringen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Getränk habt, das sowohl Salze als auch Kohlenhydrate enthält, muss ich das natürlich im Endeffekt dann auch miteinander abgleichen. Also 0,9%ige Kochsalzlösung ist Isoton, 80 Gramm Maltodextrin sind auch Isoton, 50 Gramm Glucose sind Isoton. Und wenn ich da ein Gemisch habe, muss ich schauen, okay, was ist denn dann tatsächlich nur Isoton? Aber eben, es kommt halt darauf an, ob das ganze Getränk dann in dem Moment, weil wenn ich 4 Stunden gelaufen bin und ewig viel geschwitzt habe, wirkt es dann wirklich nur Isoton, auch wenn es als isotones Getränk angeschrieben ist. Genau.
Kurze Frage.
Ja.
Man sieht immer wieder mal Leute, die eben diese Salztabletten einhauen. Wie zielführend siehst du das, beziehungsweise wann sollte ich damit anfangen?
Ja, per se ist immer die Frage mit dem Salz, was das für eine Problematik nach sich zieht. Man geht ja davon aus, dass durch einen Elektrolytverlust dann die Muskelkrämpfe ausgelöst werden, weil schlussendlich die Myosinköpfchen aus dem Aktinfilament, also diese kleinsten Muskelzellen, sich über Calcium und Magnesium hinhängen und wieder lösen. Und wenn das fehlt, geht man davon aus, okay, das führt dann dazu, die können sich nicht mehr lösen, das krampft. Allerdings kann es auch sein, dass das mehr eine nervale Geschichte ist, dass einfach die Ansteuerung vom Nervensystem auf dem Muskel viel zu hoch ist. Aber wie man eben gesehen hat, mit den Salzen, je länger und je mehr ich schwitze, umso mehr Natrium und Chlorid wird da reinpackt. Das heißt, das dann über Salztabletten zum Beispiel wieder aufzufüllen, macht in der Hinsicht schon Sinn. Die Frage ist eben nur, was passiert, wenn ich es nicht zu mir nehme und ist das wirklich die Ursache dafür, dass ich dann Krämpfe kriege? Weil per se wissenschaftlich ist es noch nicht nachgewiesen, dass das wirklich so eng zusammenhängt. Und es hat halt auch eine gewisse individuelle Komponente wieder, wie es bei allem hat mit drin.
Ich habe jetzt aber gelesen, bezüglich Magnesium, weil man früher immer gesagt hat, so das Magnesium, die schnell ging, wenn die Krämpfe, aber mittlerweile sagt man ja eben, es geht eher um eine Flüssigkeitsfluss, dass man eher Krämpfe kriegt, als wir denken, weil einen richtigen Magnesiummangel, den kriege ich ja nicht nur, weil ich jetzt heute an 20 Kilometer laufe oder was mache, sondern eher eigentlich, weil ich zu wenig trinke, oder?
Also vom Magnesium, wie gesagt, vom Magnesiummangel, da hast du recht, da ist man eher weggekommen, das zu sagen, das ist halt durch diesen Kontraktionsmechanismus im Endeffekt zustande gekommen, die Theorie, dass da das Magnesium dann fehlt, ist ja klar, wir schwitzen, wir werden es in einem gewissen Maß verlieren, aber wie wir auch sehen haben, der Körper hält es ja schon zurück, weil er weiß, er braucht es noch. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir da so eine Magnesium-Tablette reinschmeiße, das braucht halt auch eine Zeit lang, bis das ankommt. Also dann, dass dann nach 2 Minuten der Krampf wieder weggeschwört, nicht an dem Magnesium liege, vielleicht hat es einen Placebo-Effekt gehabt oder es wird nicht direkt mit dem Magnesium schlussendlich zusammenhängen. Soweit beantwortet. Passt. Gut. Ja, dementsprechend ist eben diese Osmolarität, dieses Prinzip, abhängig von der Gesamtmenge, was sie mir reinschmeißt. Einerseits eben Flüssigkeit, auf der anderen Seite die Kohlenhydrate, die ich zuführe. Das, was nochmal hervorgeholt wird, ist eben, egal was ich trinke, ich habe eben dieses Absorptionsmaximum von 600 bis 800 Milliliter in der Stunde und hinsichtlich den Kohlenhydraten diese 90 Gramm pro Stunde, die ich mir zuführen kann. Das Ganze kann ich dann mit Koffein nur so ein bisschen strecken. Koffein hat sehr positive Wirkungen auf meinen Körper, vor allem auf mein zentrales Nervensystem. Bei großen Mengen muss man ein bisschen aufpassen, denn es hemmt dann die Rückresorption aus dem Primär an. Also da war der Körper, wenn der einen Flüssigkeitsmangel hat, dann zieht er sich tatsächlich so das, was im Urin ist, wieder ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn also bei einem Wettkampf mal irgendwann doch zu bieseln müsst, da kommt eigentlich nur so ein paar grüne Tröpfchen raus. Aber das hängt jetzt nicht primär damit zusammen, weil eben wenn man sehr viel Koffein zu sich nimmt, wird das im Endeffekt nicht mehr passieren oder nicht mehr zu so einem großen Anteil. Aber das Koffein hat den Vorteil, dass sie damit die Aufnahme von Kohlenhydraten so ein bisschen anregen kann, weil diese Transporter, die ich euch gezeigt habe, die sind für Koffein sehr sensitiv und die kommen dann Pi mal Daumen auf so eine Menge von ca. 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die ich reinkriege. Allerdings, das ist ein bisschen ein Mimustropfen, das ist natürlich deutlich ausgeprägter, wenn ich Patienten oder Sportler habe, die nicht so an Koffein gewirkt sind. Da knallt es halt dann einfach nochmal mehr. Wenn ihr jetzt meinen Wettkampf beschreibt hinsichtlich meines Flüssigkeitshaushalts, gibt es da ein paar Empfehlungen, denn ich kann natürlich schon im Vorfeld schauen, dass ich präventiv arbeite, also nicht dehydriert starte. Vor dem Wettkampf, so 30 Minuten vorher, kann man schon mal so 0,5 Liter in kleinen Schlücken trinken, um einfach diese Magenentleerungszeit da auch schon mal mit abzupassen und eben nicht dehydriert dann in den Start reinzugehen. Wenn ich dann unterwegs bin, wird es vielleicht Sinn machen, bei jeder Gelegenheit Getränke aufzunehmen. Die Eva hat gestern erzählt, so einen Timer stellen, dass man fokussiert bleibt. Ich sage, Timer stellen, dass man was trinkt. Da muss man eben so ein bisschen auf die Außenbedingungen achten und auf dieses Prinzip der Osmolarität. Was ich da ganz gern mache, wenn ihr im Rucksack die 2 Flasks habt, in eine kommt Wasser rein, in das andere ein ISO-Getränk und dann immer abwechselnd so ein bisschen trinken und je nachdem, was mir in dem Moment vielleicht besser schmeckt, kann ich vielleicht schon ungefähr sagen, okay, das wäre das, was ich vielleicht eher brauche. Außerdem neben Elektrolytaufnahme im Getränk kann man natürlich auch noch mit unterstützen, um eben gar nicht in die Bedrängnis zu kommen, dass es vielleicht am Magnesium gelegen hat, auch wenn man es nicht weiß. Dann, wenn ich ins Ziel komme, wäre natürlich wichtig, da ziemlich gleich einmal diesen Flüssigkeits- und auch Elektrolytverlust möglichst intensiv wieder auszugleichen. Deshalb die Ratschläge, die ich euch hier mitgeben kann, wären einerseits, wenn ich den Kohlenhydratanteil von meinem Getränk habe und dann zusätzlich mir nur ein Gel reinhau, muss ich dann natürlich auch wieder schauen, was das für eine Zusammensetzung gibt und was ich dann maximal aufnehmen kann. Dementsprechend hör auf deinen Körper, was du brauchst. Der Geschmack oder der Gusto gibt da eigentlich relativ gute Rückmeldung, was der Körper in dem Moment am ehesten braucht. Und das Allerwichtigste, wo wir jetzt eigentlich noch gar nicht so darauf eingegangen sind, das Ganze muss man natürlich auch trainieren. Weil diese 90 Gramm pro Stunde ist natürlich schön, theoretisch und hypothetisch, aber wenn man es noch nie gemacht hat und dann im Wettkampf damit anfängt, ist die Gefahr relativ groß, dass das nicht unbedingt so hinhaut, wie man sich das vorstellt. Wenn wir jetzt dann nochmal auf diese Punkte kommen, die wir jetzt da angesprochen haben, wäre es eben im allgemeinen Trainingsalltag nochmal zu hinterfragen, macht vielleicht eine alternative Ernährung, die mehr auf meinen Trainings- auf mein Trainingsziel, auf meinen Trainingshintergrund auch ausgerichtet ist, mit mehr Fetten Sinn, sollte dann natürlich schon schauen, okay, was trainiere ich, also wenn ich locker unterwegs bin, vielleicht mehr so ein bisschen Richtung Fette gehen, wenn ich intensiv laufe, mehr die Kohlenhydrate favorisieren. Beim Thema Trinken, 600 bis 800 Milliliter in der Stunde, das kriegt man rein. Wenn man da drüber geht, ist die Gefahr relativ groß, dass man sich dem Ganzen wieder entledigt, dann war die ganze Arbeit, die man da gemacht hat, umsonst. Und demgegenüber die 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die man reinkriegt, muss man dann im Endeffekt mit diesem osmolarischen Prinzip abgleichen, dass man im Endeffekt noch alles, was man dazu führt, auch optimal nutzt. In dem Sinn, Mahlzeit. Dankeschön.